Also es ist ein kardiovaskuläres Training, sowohl Kälte als auch Hitze. In der Kälte verengen sich die Gefäße ja ganz, ganz stark und in der Hitze erweitern sich die Gefäße ganz, ganz stark. Also da ist auch wieder halt Kontrasttherapie. Also durch diese schnellen Wechsel vom einen aufs andere ist es halt ein massives Training für die Gefäße. Und Bluthochdruck entsteht durch eine Unflexibilität der Gefäße und dadurch entsteht eine Veränderung der Windkesselfunktion der Aorta in unserem Körper und also dadurch, dass das Kapillargewebe sich nicht mehr entsprechend erweitern kann, kommt es dann eben zu einer Gesamtdruckerhöhung im System und desto flexibler das Ganze bleibt und ist, desto besser.
Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Heute habe ich die Ehre, Dr. Simone Koch bei mir oder bei uns im Podcast zu haben. Schon lange Wegbegleiterin, zumindest auf den Bio-Biohacking-Konferenzen. Lustigerweise auch gemeinsame Schulfreunde mit meinem Geschäftspartner. Von daher freue ich mich sehr, dass wir heute in verschiedene Thematiken eintauchen können. Simone, stell dich kurz vor. Wer bist du? Was treibt dich an? Ich freue mich drauf.
Also ich bin Ärztin. Ich bin aus Berlin. Ich bin eigentlich Gynäkologin. Also ich habe eigentlich Gynäkologie und Geburtshilfe gemacht. Und zum Ende hin selber, also ich habe zwei Kinder gekriegt und hatte nach beiden Kindern eine postpartale Thyroiditis. Das sind so Hashimoto-Schübe, die nach einer Schwangerschaft auftreten. Und dadurch habe ich ganz viel, also habe ich Interesse einfach für diese ganzen Gebiete entwickelt und mich super viel damit beschäftigt und dann zu den Patienten gehabt, die zu mir gekommen sind, weil sie gehört haben, dass ich mich mit diesen Themen auskenne, woraus dann die Idee entstanden ist, mich selber selbstständig zu machen. Und dann habe ich zunehmend gemerkt, okay, ich bin halt nur eine Person, die in der Woche auch nur einen beschränkten Anteil an Zeit hat und da auch nur einen beschränkten Anteil an Menschen sehen kann und das Bedürfnis an Menschen, die sich für diese Themen interessieren und die da Probleme haben, ist aber viel, 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 viel höher. Und deswegen habe ich zunehmend angefangen, mich bei Social Media zu engagieren, Bücher zu schreiben, auf Konferenzen zu sprechen und so, um einfach mehr Menschen zu erreichen. Und meine Leidenschaft für alle Themen rund um Gesundheit und vor allen Dingen um alles, was den Körper betrifft, was ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, ist ungebrochen, seitdem wir uns kennen, was glaube ich jetzt auch schon 10 Jahre sind oder so. Und also ich finde es nach wie vor alles super, super spannend und macht mir sehr viel Spaß. Und genau.
Sehr schön. Ich glaube, ich weiß aus eigener Natur, und das haben auch viele Bekannte immer erzählt, dass deine Vorträge auf den verschiedenen Konferenzen oder auch online eigentlich immer ein Hingucker sind, weil du, glaube ich, immer spannende Themen mit dabei hast. Wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass du gerne Studien durchwühlst, wenn ich das mal so klopp sage. Das einfach nur meist an der Zeit hapert, ne? Und dann dementsprechend auch immer neueste Erkenntnisse eigentlich mit hast. Und das ist natürlich unwahrscheinlich wertvoll, ne? Weil ich glaube, da bist du wirklich eine Inspiration für viele Menschen.
Ja. Ja, das ist, ich hoffe, also das ist auf jeden Fall das Ziel.
Sicher, genau. Also ich glaube, für all die verlinken natürlich auch nochmal dein Instagram und auch deine Webseite und so, weil ich finde es einfach gigantisch, wie vielseitig du aufgestellt bist und welche Themen du sozusagen auch abdeckst. Heute geht es so ein bisschen auch um eins meiner Lieblingsthemen und ich weiß auch, dass das ein Thema ist, was dir selber auch viel Spaß macht, was du selber, glaube ich, auch praktizierst. Und das ist so ein bisschen diese Kontrasttherapie. Eigentlich im Deutschen, glaube ich, hat sich dieser Begriff noch nicht so richtig eingebürgert. Im Englischen ist es mittlerweile gang und gäbe, dass es Contrast-Therapie ist. Und es geht so ein bisschen um die Einflüsse von Wärme und Kälte. Hast du Lust, uns da einfach mal abzuholen, wie du es vielleicht bei dir im Alltag praktizierst?
Also ich mache zu Kälte, also Sauna bzw. Hitzetherapie, also jetzt, ich sage jetzt einfach mal Sauna, weil das ist das, was ich praktiziere. Das mache ich schon immer. Ja, ich bin aus Schleswig-Holstein, da ist es relativ kalt, die Winter sind lang.
Und meine Eltern gingen immer schon gerne in die Sauna und wir hatten auch eine eigene Sauna zu Hause. Und dann gab es halt immer so Sauna-Wochenenden, wo dann irgendwie auch Freunde kamen und dann gemeinsam gesaunt wurde. Und ich erinnere das auch als Kind als nicht langweilig. Also meine Kinder sind nicht so gut, also die gehen mit, aber auch höchst maximal mal eine Runde und dann ist denen das auch langweilig. Und ich habe das als Kind aber irgendwie nicht als langweilig empfunden. Ich weiß aber nicht mehr so genau, woran das lag. Also waren halt auch dann andere Kinder und war irgendwie auch spannend. Aber ich bin schon früh einfach auch gerne mit in die Sauna gegangen und habe das dann auch, als ich als Jugendliche waren wir dann oft in so Thermen, wo wir dann halt auch intensiver sauniert haben. Und ich erinnere mich, dass ich im Abi zum Beispiel, weil ich halt so super gestresst war, was total albern war, weil eigentlich hätte ich nicht gestresst sein müssen, aber wie auch immer, bin ich dann ab und zu abends dann im Schwimmbad einfach nochmal in die Sauna gegangen. Und ja, das war dann lustig, weil ich da meinen Erdkundelehrer getroffen habe in der Sauna. Und das war dann natürlich hochgradig peinlich und nicht das, was ich wollte. Aber das ist was ich schon immer gerne mache, was ich für mich massiv mit Entspannung verbinde. Also ich habe das Gefühl, mich fährt kaum was so runter wie Hitze und wie Sauna. Ich bin auch jemand, der tendenziell schnell friert und gerne heiß hat. Und deswegen mag ich das total gerne. Kälte war immer so, nee, mag ich gar nicht. Also nach der Sauna, ja, das fand ich schon immer gut. Also so einfach ins kalte Becken eintauchen, ein Tauchbecken, also das finde ich super. Und dann die Kreislaufauswirkungen, die das hat. Also ich habe halt super niedrigen Blutdruck, deswegen ist es bei mir immer, dass es ziemlich ausgeprägte Auswirkungen hat. Und dann irgendwo liegen und quasi genießen, dass sich alles dreht und alles irgendwie so, das fand ich schon immer super. Da war auch eher, desto kälter, desto besser. Aber so freiwillig ohne Sauna in Kalt gehen, das konnte ich mir irgendwie lange, lange Zeit nicht vorstellen. Und dazu bin ich 2015 oder so gekommen, tatsächlich über Tim Ferriss, also über damals der 4-Stunden-Körper. Superhuman heißt das, glaube ich, auf Englisch. Und wo er da viel drüber schreibt. Und das war eine Zeit, das war nach der Geburt meines zweiten Kindes. Und da wollte ich gerne Gewicht verlieren, weil ich halt durch diesen Hashimoto-Schub sehr, sehr viel Gewicht zugenommen hatte, insgesamt 35 Kilo, und wollte die halt so schnell wie möglich loswerden. Und Tim Ferriss hat da Kälte sehr propagandiert als ein Tool, um den Bedarf hochzuschrauben und da dann auch relativ viel Zeit zu verbringen. Und dann habe ich angefangen, Eisbäder zu nehmen und mich auch in der Kälte lang aufzuhalten und habe das dann auch zunehmend lieben gelernt. Und mir dann vor, weiß nicht, 3 Jahren oder so, habe ich mir so ein großes Tauchbecken für den Garten gekauft, also so ein Outdoor-Tauchbecken, das halt den ganzen Winter über einfach kalt ist und draußen steht, was ich dann viel jeden Morgen benutzt habe. Dieses Jahr hatte ich ein Nicht-Kälte-Jahr, also ich war wieder irgendwie immer viel in der Sauna, aber nicht so viel in der Kälte. Ab und zu mal, aber wirklich ganz, ganz, ganz selten. Mir war irgendwie einfach nicht danach eine Praxis, die ich auf jeden Fall wieder aufnehmen möchte und auch wieder aufnehmen werde. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, für dieses Jahr hat es nicht gepasst. Zumindest nicht so viel und nicht nicht jeden Tag. Und das finde ich ist auch im Entzug, wenn wir darüber sprechen, wichtig. Wenn man zumindest erstmal total in so einer Routine drin ist und weiß, was die Vorteile für einen sind, weil ansonsten ist natürlich, wenn man eigentlich gar keine Lust dazu hat, dann hat man immer einen Grund, warum man es nicht macht. Aber man darf auch so auf seinen Körper hören, wenn man mal einen Tag hat, wo man das Gefühl hat, das passt jetzt irgendwie gar nicht, dass man sagt, okay, ich verzichte heute da mal drauf. Ja.
Finde ich super sympathisch, weil ich glaube, in dieser ganzen Gesundheits- oder Biohacking-Szene wird immer schnell so indoktriniert, von wegen, man müsste das doch jeden Tag machen. Ne? Ich glaube, ja. Kunst ist aber natürlich auch irgendwie auf seinen Körper zu hören und eben auch einfach mal zu atmen und zu erkennen, dass es bei dich die Zeit, Phase, Tag, Stunde, was auch immer ist. Ne? Das ist wirklich ganz wichtig. Du bist ja auch als Expertin unterwegs oder auch als Ärztin in deinen Vorträgen, redest du ja selber auch immer über die gesundheitlichen Effekte sowohl von Wärme als auch Kälte. Hast du Lust, das mal so ein bisschen vielleicht auch für dich selber im eigenen Körper zu beschreiben? Also warum machst du das Ganze nach wie vor? Ich glaube, Zeit hast du nicht wirklich viel. Und das ist ja doch auch immer Zeit, die man investieren muss in den eigenen Körper, ne? Oder in die eigene.
Ja, das stimmt. Wobei man eben sagen muss, es sind beides zwei Tools, in die man sehr wenig Zeit investieren muss, um sehr, sehr großen Output zu haben. Also jetzt Kältetherapie, ich meine, dann geht man kurz rein. Je nachdem, wie kalt es ist, behält man sich da halt dann 20 Sekunden bis irgendwie vielleicht 5, 6, 7, 8 Minuten auf. alles andere darüber macht keinen Sinn mehr, also gibt keinen weiteren Benefit. Und das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum, wodurch man aber schon sehr viele positive Effekte erzielen kann. Und ja, und bei Sauna kommt es halt drauf an, ob Infrarotsauna oder finnische Sauna. Aber bei der finnischen Sauna ist man ja auch eigentlich nach 15 Minuten durch, was ja jetzt auch kein super langer Zeitraum ist. Klar, wenn man das irgendwie schön macht, dann macht man 3 Saunagänge und entspannt zwischendurch und verbringt irgendwie so einen ganzen Tag irgendwie damit, das ist dann perfekt. Aber wenn man es halt als regelmäßige Routine macht, dann ist man irgendwie auch da schnell dabei. Und Infrarotsauna halt 20 Minuten bis, ja, wenn man geübt ist, musst du, da wirst du vielleicht sagen, ist vielleicht zu lang. Also ich halte mich halt auch ganz gerne mal 60 Minuten in der Infrarotsauna auf. Aber ja, ich bin da halt auch super hitzetolerant und ich glaube einfach auch ziemlich geübt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es mir irgendwas Schlechtes tut. Im Gegenteil, es fühlt sich für mich sehr, sehr gut an. Aber normalerweise macht man ja nicht so eine lange Zeiträume. Und ja, und einer der wichtigsten Sachen, die bei beiden Sachen hier eine große Rolle spielen, sind Schockproteine. Und es gibt halt Hitzeschockproteine und es gibt Kälteschockproteine. Letztlich sind die relativ gleich, also und haben auch sehr ähnliche Funktionen. Die sind mitverantwortlich für die Aktivierung von verschiedenen Genen, die mit Langlebigkeit und Krankheitsprävention in Zusammenhang gebracht werden. Die werden in Zusammenhang gebracht mit einer Erniedrigung von bestimmten Entzündungsfaktoren, also von verschiedenen Interleukinen, die problematisch sein können. Also es ist zum Beispiel, also im letzten Jahr habe ich viel gesprochen über den Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen, weil psychische Erkrankungen so krass im Vormarsch sind und Mitochondrienfunktion und in dem Zusammenhang dann eben auch mit Entzündung. Und das ist zum Beispiel so ein, also wer da immer ganz viel dran forscht, sind die Finnen, aber Männer, die die Sauna 4 bis 7 Mal pro Woche benutzen, haben ein 77% geringeres Risiko, psychotische Psychosen zu entwickeln. Und also das geht halt auf diesen Bereich, also auf die Idee, die dahinter steht, warum das so ist, ist, dass am Ende psychiatrische Erkrankungen auch ein Problem sind von schlechter Mitochondrienfunktion, was halt oft hervorgerufen wird durch bestimmte Alterungsprozesse und Entzündungsprozesse. Und die Idee, die man eben dahinter hat, ist Hitzeschockproteine und die dadurch angeregten weiteren Prozesse im Körper einen ganz, ganz großen Einfluss darauf haben können, dass eben weniger Entzündung da ist und die Mitochondrienfunktion insgesamt besser ist. Auch das Demenzrisiko ist von Menschen, die so viel die Sauna benutzen, Männer, das sind Studien, wo nur Männer untersucht wurden. Da könnten wir jetzt auch drüber reden, warum das so ist. Männer zu untersuchen ist billiger und leichter, weil Frauen halt mit ihrem Zyklus so kompliziert sind, was Studien angeht. Auf jeden Fall so häufige Sauna-Benutzer, also 4 bis 7 Mal pro Woche, haben auch ein über 60% vermindertes Risiko an Demenz zu erkranken. Und das ist halt die gleiche Schiene sozusagen. Und ja, und das allein schon, finde ich, sollte einen halt eigentlich in die Sauna treiben. Wenn man bedenkt, wie gravierend einfach diese psychische Erkrankungen im Vormarsch sind. Und das, glaube ich, Demenz halt was ist, wo, ja, ich denke, jeder vielleicht Angst vor hat und was halt was ist, was man auf gar keinen Fall möchte, was eben die Health Span, also die Spanne, in der wir gesund sind, in der wir leben, massiv verkürzen kann und einschränken kann. Ja. Und also das ist halt die Untersuchung. Also für Sauna und Hitze gibt es viel mehr Untersuchungen als für Kälte. Und es gibt tatsächlich auch wenig, also Sauna, das Problem ist, das, was ich jetzt eben genannt habe, das ist immer klassisch finnische Sauna und das ist immer, wie du das eben schon gesagt hast, Contrast Therapy. Das heißt, es wird eigentlich nie Sauna alleine untersucht, weil klassisch geht man nach der Sauna in die Kälte. Und dementsprechend ist es relativ wahrscheinlich, dass der Benefit, über den wir hier sprechen, entsteht durch Kontrasttherapie und nicht nur durch reine Hitze. Aber man muss auch sagen, so hundertprozentig wissen wir das nicht. Und wenn man den Finnen erzählen würde, sie sollen mal bitte nur saunieren und nicht in die Kälte gehen, würden sie es wahrscheinlich verweigern. Ja. Das war jetzt viel Gerede. Ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Frage wir da reingekommen sind, aber
passt doch nicht. Ja, aber ich glaube, es ist halt echt ein triftiger Punkt. Ne? Und ich finde, es ist immer so ein bisschen so ein Chicken- und Ei, so ein Henne- und Ei-Problem, ne? Weil ich glaube, wenn du halt in diese Sauna gehst und dann auch, ich sag mal, so lange bleibst und das Gefühl hast, dass es halt schon auch eine Grenzerfahrung ist, weil so soll man ja eigentlich so nicht, ne? Ich glaube, man soll sozusagen bis zu diesem Punkt hingehen, wo es halt eigentlich vielleicht ungemütlich wird, dann soll man rausgehen, dass man, also man will ja quasi wirklich auch leicht in diese Extreme reingehen, glaube ich, auch beim Sport. Du willst ja selten, also willst ja selten nur so einen entspannten Workout haben, sondern auch so, dass du eben so das Gefühl hast, okay, hier wird es jetzt ungemütlich, weil da passiert so ein bisschen dieses Wachstum.
Und auch erst dann werden ja diese Prozesse angestoßen, wenn wir halt an dieser Grenze sind, sozusagen.
Ja, genau. Und ich glaube, was ich bei dieser Saunastudie eben so spannend finde, ist das, weißt du, also wenn sie halt 4 bis 7 Mal die Woche in die Sauna gehen und danach kälter machen, dann ist es wahrscheinlich auch unwahrscheinlicher, dass sie dann noch ein Bier trinken oder am nächsten Morgen 10.000 Schritte machen oder. Ne? Also ich glaube, man kann ja aus dieser Studie viel sich überlegen oder vermuten, aber letztendlich richtig beweisen kann man es halt nicht. Und ich glaube, das hast du ja auch noch gerade nochmal gesagt, aber ich glaube, trotzdem kann man einige Sachen einfach ableiten, die, glaube ich, auch sinnvoll sind. Ne? Und da bin ich total bei dir. Also jede Sauna ist besser als keine Sauna, selbst wenn man eben in gibt es ja zum Glück in Deutschland überall, das muss man einfach sagen. Ne?
Ja.
Gibt es dann bei Kälte, also sagt es eben schon, ist deutlich weniger, aber gibt es irgendwelche Anhaltspunkte? Also warum hast du das regelmäßige Eisbaden? Also sind es quasi nur die, ich sag mal, nur die Kälteschock-Proteine für dich?
Nein, also du auch mit durch die Kälteschock-Proteine, aber auch durch andere Prozesse wird die Kälte halt stark entzündungshemmend. Also es macht eine Modulation an Interleukin 6, was ein ganz starker Entzündungsstoff ist und ist da super wirksam, kann da auch bei Sachen wie Rheuma oder also bei wirklich chronischen Erkrankungen problematisch sein. Es macht langfristig eine Erhöhung der Lymphozytenanzahl. Also kurzfristig, direkt nach der Kälteinduktion, hat man erstmal eine Erniedrigung der Lymphozyten, aber langfristig macht das eine Erhöhung der Lymphozytenanzahl zumindest. Und das ist immer ganz wichtig. Es sind leider alles sehr kleine Studien, in denen das ermittelt wurde. Also die haben eigentlich nicht die Power, die eine Studie haben müsste, damit man sicher sagen kann, ja, so ist das. Und das ist halt auch das, was immer kritisiert wird, wenn über Kälte gesprochen wird, dass die Studien einfach klein sind, weil es halt einfach auch kompliziert ist, ne? Vor allem, wenn es um Langzeitkälte geht. Also Langzeitkälteinduktion macht eine massive Verbesserung der Glucose-Clearance, also wie schnell Glucose aus dem Blut entfernt wird, macht eine Verbesserung von Insulinresistenzen, macht eine Erhöhung der Insulinsensitivität, der Leptinsensitivität. Das alles Sachen sind, die total gut sind. Macht tatsächlich eine Stoffwechselinduktion über die Veränderung, also von weißem Fettgewebe zu beigem Fettgewebe. Also wird da oft braunes Fettgewebe gesagt, aber braunes Fettgewebe ist tatsächlich nur das, was wir halt von Geburt an haben, was über die Zeit immer weniger wird. Aber tatsächlich ist auch der erwachsene Mensch in der Lage, beiges Fettgewebe auszubilden und da Kälteinduktion, die dann, also das ist Fettgewebe, was stoffwechselaktiv ist und Wärme produzieren kann. Normales Fettgewebe ist nicht stoffwechselmäßig nicht aktiv, ist das quasi faulste Gewebe, was wir haben, was den wenigsten Energie verbraucht. Also braucht den meisten Platz, aber die wenigste Energie. Macht evolutionstechnisch total Sinn, mögen wir nicht. Also auch da gibt es halt so kleine Studien zu, dass man tatsächlich den Energieoutput deutlich erhöhen kann, dass man die Menge an beigem Fettgebebe erhöhen kann, dass man dadurch auch die Schilddrüsenfunktion verbessern kann. Aber das sind halt alles kleine Untersuchungen, wo man Studenten mehrere Tage lang in Räume unter 15 Grad gesperrt hat, also zum Teil bis zu 12 Tage. Und das ist halt schwer mit großen Gruppen zu machen. Also erstens muss man erstmal jemanden finden, der das durchhält und der dazu halt auch bereit ist, sich da dauerhaft kühlen zu lassen. Und zweitens, ja, es ist halt dann auch sehr kostenintensiv. Ne? Also man kann halt keine 200 Leute oder so in so Kühlraum unterbringen. Also das wäre unglaublich teuer. Wo soll man das tun? Die müssen dann auch alle versorgt werden mit Nahrung und so weiter. Also ich glaube, das sind halt viel so eine Überlegung. Plus, diese Studien sind ja nicht pharma-powered. Also da ist ja niemand dahinter, der sagt, wir bezahlen das. Sondern das ist Grundlagenstudien, die halt meistens von Unis oder so gemacht werden. Und da steckt dann einfach auch nicht viel Geld hinter. Und das ist dann entsprechend schwierig. Also wenn, ich weiß nicht, wie... So groß ist das Business, glaube ich, noch nicht. Wenn das Business irgendwann so groß wäre, dass es da Firmen gibt, die halt wahnsinnig viel Geld haben, um da irgendwas reinpowern zu können, dann gibt es vielleicht auch mal größere Studien. Aber im Augenblick ist das nicht der Fall.
Ja, ist gut, dass du das mal erwähnt hast, weil meine Frage war so ein bisschen, was ist denn Langzeitkälte? Ne? Ich glaube, Also ich habe so ein bisschen schon mal gehört, dass man eben sagt, beim Schlafen gehen soll ja das Schlafzimmer tendenziell niedriger, also einfach von der Temperatur, glaube ich, etwas niedriger sein. Ich glaube, 18 Grad ist, glaube ich, das Optimum. Das ist ja nochmal was anderes, wenn wir schlafen, sozusagen im Vergleich zu tagsüber, wenn wir halt aktiv sind. Ne? Ich glaube, 50 Grad, da werden die Hände schon kalt, man kann am Computer nicht mehr arbeiten, sondern man muss irgendwie permanent in Bewegung sein. Ne? Aber das hat aber andere Effekte, als ich sage jetzt mal 6 Minuten 4 Grad im Bach rumliegen oder im Eisbad sitzen.
Genau, absolut. Also wir wissen es nicht genau, also aber wahrscheinlich ja. Also diese ganzen Langzeitkälteinduktionsstudien, wie gesagt, gehen halt über lange Zeiträume und man geht da davon aus, dass mindestens 8 Stunden am Tag eben die Kälteexposition stattfinden muss. Das über reines Eisbaden einmal morgens 6 Minuten oder so eine Vermehrung von braunem Fettgewebe oder von beigem Fettgewebe, die Entwicklung von beigem Fettgewebe zu erwarten, würde ich persönlich glauben, also dafür gibt es keinen Nachweis und würde ich glauben, dass das Quatsch ist. Also das wird halt von einigen auch so propagandiert und gesagt, ja, deswegen soll man das machen. Ja, wissenschaftlich macht das keinen Sinn. Es ist nicht zu erwarten, dass das passiert.
Ich habe mal so die eine dänische Forscherin, die kennst du vielleicht auch, die Dr. Susanne Söberg, ne? Ich glaube, die hat 50 Minuten Sauna, 10 Minuten Eisbad. Das war, glaube ich, das, was sie mal rausgegeben hatte als Leitfaden, damit es zu dieser Aktivierung des Fettgewebes kommt. Aber das ist das Einzige, was ich weiß, und ich weiß auch nicht, wie groß die Studie war, weißt du, wie so wie viele Probanden
dabei. Ja, die sind auch, also sie macht ja viel, was total schön ist, aber das sind halt auch alles ganz kleine Untersuchungen. Also meistens so 10, 12 Leute, die dann da halt untersucht sind und ist da einfach ein bisschen wenig. Was bei Kälte noch spannend ist, ist Stress. Also es gibt Studien, dass Kälte durch den kurzfristigen massiven Stress die Auswirkung von Langzeitstress überschreibt. Das hat was mit den Corticoid-Rezeptoren zu tun. Also es gibt 2 verschiedene Arten von Glucocorticoid-Rezeptoren. Und damit ist also zum Stressabbau, also dass die Stresshormone wieder runtergehen kommt, muss die 2. Sorte angesprochen werden, die nur angesprochen wird, wenn der Stress ein gewisses Level übersteigt und halt so akut lebensbedrohlich ist sozusagen. Und also sowohl Kältetherapie, also so in die Kälte zu gehen, als auch, was du gesagt hast, wenn man Sauna so an diese Grenze ran macht, sind potenziell lebensbedrohlich. Also die Körperkerntemperatur steigt ja in der Sauna auf bis zu 39 bis 40 Grad. Und das ist tendenziell für den Körper lebensbedrohlich. Er muss Maßnahmen einleiten, um am Leben zu bleiben. Das klingt jetzt sehr drastisch. Ist es halt eigentlich gar nicht mehr. Unser Körper muss täglich Unmengen von Dingen tun, damit wir am Leben bleiben. Aber das ist dann halt akuter Stress. Und dieser akute Stress, der reicht aus. Also 5 Minuten starker akuter Stress reichen aus, um die Auswirkungen von Langzeitstress zu bekämpfen und zu überschreiben. Das ist auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weswegen das so hilfreich und sinnvoll ist, diese Sachen zu machen, weil fast alle Menschen haben inzwischen chronischen Stress. Also es ist schon chronischer Stress, wenn man halt ständig erreichbar sein muss und ständig irgendwas piept und irgendwer irgendwas von einem will. Und dadurch sind wir immer auf so einer Mittelschwelle, was den Stresslevel angeht. Und da, wenn es da ab und zu so einen Peak gibt, das hilft halt eben, dass die Stresshormone dann wieder, also ich beschreibe es immer mit einem Pool, also der Pool ist halt immer halb voll und wir brauchen halt einmal, dass der Pool 3/4 voll ist, damit dann der Stöpsel gezogen werden kann und der, also so ein Schalter betätigt wird, der den Stöpsel zieht, dass der Pool mal einmal leer. Und das ist auch was hier passiert.
2 Kommentare. Also ich glaube, 39, 40 Grad kriegen wir meistens in der Sauna, glaube ich, nicht hin. Ich habe selber mal bei mir gemessen, zum Fieberthermometer und auch mit dem Aura-Ring. Also ich glaube, wir hatten ungefähr 1,6, 1,7 Grad, so bei 45 Minuten. Wenn du jetzt 60 Minuten machst, würde es mich nicht wundern, wenn es sozusagen darüber hinaus.
Die Frage ist halt, wo hast du gemessen?
Einmal Finger, wobei das nur Finger ist dann nur eine prozentuale Änderung der Oberflächentemperatur.
Ja,
das zweite war über der Achsel.
Ja, und es ist ja beides, ist ja keine Core-Temperatur. Also das, was ich jetzt eben gesagt habe, ist Körpercore. Und das wurde, glaube ich, rektal gemessen, also mit Dauerrektalsonden. Und da, müsste ich nachgucken, nach welchem Zeitraum, aber es ist schon,
Schon eine erhebliche Steigerung auf jeden Fall, ne?
Also ja, total. Und ich habe da auch immer mal drüber nachgedacht, das mal zu messen. Also es gibt halt diese Vaginalthermometer, die man halt auch benutzen könnte, mit denen man das machen könnte. Ja, ich habe es aber bis jetzt auch noch nicht gemacht.
Also man müsste aber rektal oder vaginal messen, damit man...
Genau, man muss rektal oder vaginal messen.
Oder übers Ohr, glaube ich, ne? Kann man nicht übers Ohr auch über den Kernkörper...
Ja, aber es ist auch keine Core-Temperature. Also das ist auch keine richtige Core-Temperatur. Also es waren auch wieder Finnen, glaube ich, weil es waren Kukunen, Hau Julia und Kapukinen, Kiki. Also die haben das untersucht, genau. Und die haben halt gesagt, bis zu 39 Grad.
Krass, wusste ich gar nicht. Aber ist natürlich super spannend, weil ich glaube, wo im Alltag kriegt man das nochmal hin, so eine Fieber oder so eine Immunresponse sozusagen zu kreieren.
Ja, genau.
Selbst wenn du ein Hit-Workout machst, kommst du ja bei weitem nicht da hoch. Und ich glaube, viele Leute sind krank, haben Schmerzen oder kommen auch vielleicht mental gar nicht an diese Grenze. Und ich glaube, das ist eben das Spannende so an Sauna oder Eisbahn. Ja. Dass man sozusagen auch dann, wenn man nicht 100% mobil oder fit ist oder aktiv ist, kann man trotzdem irgendwie diese Vorteile bekommen, ne?
Ja, und es ist so super hoch. Also ich habe letzten Sommer ja Hyperthermie-Therapie gemacht in so einer Longevity-Klinik. Und da heizen die dich halt hoch. Also da gucken die, also das wurde auch nicht überprüft, aber die Idee ist, dass man halt auf jeden Fall über 40 Grad kommen soll. Und das ist wirklich unbequem. Also es ist halt nicht, wo man sich irgendwie gut mitfühlt und wo das irgendwie Spaß macht, sondern es ist so, wo man so denkt, oh Gott, wann ist das vorbei? Und ich hatte irgendwie nach Tag 3 schon keine Lust mehr auf diese Therapie und ja.
Glaube ich. Stellt man sich immer angenehm vor, aber ist, glaube ich, also ist super. Ich habe es nie gemacht, aber wir haben ja so eine portable Sauna, da bringen wir jetzt auch bald eine neue raus und die wurde mal in die Aquadia Krebsklinik geschickt und da haben die sozusagen mit so einer portablen Infrarotsauna haben die eine Hyperthermie induziert. Das war aber über, lass mich lügen, 80, 90 Minuten mit sozusagen EKG-Messung, Ärzten und so weiter dabei. Der Kopf guckte raus und dann wurde der Kopf permanent gekühlt und ich glaube, dann sind sie auf 40,5 oder irgendwie sowas hochgekommen und das sah wirklich anstrengend aus. Also, ja, ist immer ein schöner Gedanke, aber ich glaube, in der Realität ist es einfach echt anstrengend im Körper.
Und auch gefährlich. Ja, total. Ich
kann aber nicht empfehlen, dass man das selber macht.
Nee, das sollte man nicht alleine machen. Also das ist auch, also da, wo ich da jetzt war, da wurde man halt permanent überwacht. Da waren Schwestern die ganze Zeit und ich bin auch, einen Tag bin ich auch kollabiert. das ist natürlich alles... Ja, da bin ich richtig ohnmächtig geworden. Also da... Und danach haben sie immer, danach waren sie dann vorsichtig mit mir. Es ist halt, wie gesagt, ich habe halt auch so einen niedrigen Blutdruck und dadurch, dass ich musste da fasten und dann noch diese ganzen Therapien und so. Und dann war es einfach, glaube ich, für meinen Körper halt ein bisschen zu viel. Und danach waren sie ganz vorsichtig mit mir. Da musste ich immer so ein Magnesiumzeug trinken, während ich da drin war und musste dann haben sie immer gesagt, kam dauernd jemand rein, ob es auch mir wirklich gut geht.
Aber hast du dich denn gut gefühlt danach? Also als das dann vorbei
ist. Nach der Woche ja, aber während der Woche habe ich mich furchtbar gefühlt. Also das war zwischendurch, also ich habe während der Woche zwischendurch, weil ich irgendwas arbeiten musste, hatte ich mit meiner als Assistentin telefoniert und ich konnte gar nicht telefonieren. Also die hat dann gesagt, so, was ist los mit dir, du lallst. Ich konnte nicht mehr denken. Also es war alles out of order und ich bin nachts auch aufgewacht, weil mein Blutdruck so niedrig war. Also das wurde mir dann erst am nächsten Tag klar, aber mein Körper hat mich dann geweckt, weil mein Blutdruck halt so niedrig gefallen ist, dass das halt quasi lebensbedrohlich war und hatte dann halt so Stressattacken quasi nachts, wo ich halt echt spürte, ich sterbe quasi. Also sehr unangenehm und schwierig, aber das ist ja das, wo man irgendwie hin muss, um diese ganzen Sachen anzustoßen. Zumindest haben die Longevity-Päpste und Leute halt diese Idee, dass man den Körper manchmal auch mal ein bisschen sehr pushen muss, damit es einem dann langfristig gut geht. Und hinterher, also am Ende der Woche, sah ich erstens ultra fantastisch aus und zweitens ging es mir auch wirklich super. So.
Das, aber ist schon auch intensiv, ne? Aber
ja.
Sag mal, jetzt
don't try that at home.
Ja, sehr gut, genau. Das ist der kleine Disclaimer. Jetzt haben wir ja kurz schon Hyperthermie angesprochen und Blutdruck. Hast du Lust, das noch einmal kurz zu erklären? Also ich meine, Hyperthermie, ich glaube, für alle, die das nicht gehört haben, ist eben künstliches Fieber oder ne, Erhöhung der Körpertemperatur. Aber warum ist es vielleicht auch erstrebenswert? Also warum wollen wir eigentlich die Körpertemperatur erhöhen in der Sauna oder vielleicht auch beim Sport und sanft davon? Was passiert eigentlich? Und warum ist es auch vielleicht eine Sache, die man 1, 2, 3 Mal die Woche, wie häufig auch immer, eigentlich erreichen möchte?
Das sind ganz, ganz viele Sachen, die da mit hinterstecken. Also zum einen ist es halt eben diese Hitzeschock-Protein-Geschichte. Und damit der Körper die ausschüttet, die Hitzeschock-Proteine, muss er sich bedroht fühlen, sonst tut er das nicht. Und über die Proteine macht er dann eine Anregung von verschiedenen Genen. Also einmal FOX3, das ist so ein Langlebigkeits- und Zellreparatur, DNA-Reparatur-Gen, was dann angestoßen wird, wo Sachen verbessert werden. Dann kommt es, also es ist ja, dann durch die Hitze kommt es akut zu einer Entzündungsreaktion sozusagen. Also es werden Interleukinen in massiven Mengen ausgeschüttet. Und das Spannende ist aber, dass der Körper erkennt, wenn die direkt aus bestimmten Geweben kommen, dass es eigentlich dann in der Folge, also dass es nichts Böses ist und in der Folge dann eine anti-entzündliche Reaktion auslöst. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, weil man zwischendurch halt erstmal erhöhte Werte hat. Aber dadurch, dass die halt vom Körper selber kommen, durch eine vom Körper selber ausgelöste Reaktion, erkennt er das und macht in der Folge halt eine Erniedrigung der Entzündungsfaktoren. Ja, es kommt zu einer stärkeren Ausschüttung von Brain-Derived Neurofactor. Das ist ein Faktor in unserem Körper, der Nerven dazu anregt, sich zu reparieren und dass sie wieder schneller wachsen, der die Neuroplastizität erhöht. Das heißt, dass Dinge schneller gelernt werden können, erlebte Prozesse schneller implementiert werden können in unserem Nervensystem, also so Nervenautobahnen quasi gebaut werden können. Das ist halt auch was total spannend und gut und wichtig ist. Und also vor allem diese Entzündungsreaktion und diese Aktivierung des Immunsystems in dem Moment, die sorgt halt auch dafür, dass der Körper quasi so ein bisschen reine macht. Also dass er halt so durchgeht und guckt, was ist alles nicht in Ordnung. Und das gegebenenfalls dann auch reparieren kann. Plus durch das massive Schwitzen aktivieren wir halt auch Prozesse, dass ja eine Entgiftung stattfinden kann über die Haut und vor allen Dingen auch eine Entgiftung aus tiefem Gewebe und Entgiftung von lipophilen Stoffen, also von Stoffen, die an Fett gebunden werden, die man normalerweise schwer entgiftet, also die man nur ganz, ganz schwer rauskriegt. Auch hier wieder, es gibt da halt keine größeren Untersuchungen zu. Es gibt halt ganz kleine Untersuchungen, wo man Infrarotsauna kombiniert hat mit Lymphdrainage danach. Und man hat dann quasi in der Luft unter dem Probanden den Anteil an bestimmten fettlöslichen Giftstoffen gemessen und hat halt festgestellt, dass die da dann deutlich erhöht waren. Und daraus ist die Idee entstanden, dass man über die Kombination von Infrarot und Lymphdrainage lipophile Substanzen entgiften kann, was wir halt auch in unserer Praxis anbieten und was verschiedene so Umweltfunktionalmediziner machen. Aber auch hier wieder, es ist halt wissenschaftlich total underpowered, also das basiert nicht auf so total dichten, festen Daten, aber wir haben halt auch nichts Besseres. Also wenn man solches Staffel loswerden will, ist das halt das Einzige, was man Leuten raten kann zu tun. Weil ansonsten dauert es halt einfach super, super lange und es gibt keine Binder und keine Chelatoren oder so für lipophile Substanzen. Und deswegen macht auch das halt total Sinn und ist dann hilfreich, wenn man den Körper quasi so erhitzt, dass es dann raus geht. Ich habe bestimmt noch 5 bis 10 Sachen vergessen, aber immerhin.
Ja, super cool. Also ich glaube, das ist ja, also keine Ahnung, man kann es, glaube ich, vielleicht auch in einer heißen Badewanne, weißt du, so einem Jacuzzi oder World.
Kann man, ja.
Drin bleibt, geht man es, glaube ich, auch hin. Oder eine heiße Badewanne, aber ich glaube halt trotzdem sozusagen der Effekt ist, glaube ich, nicht so intensiv halt wie in der Infrarotsauna oder Sauna. Und das weiß ich nicht. Für mich, genau. Das ist ja auch schon seit Jahrhunderten halt praktiziert. Ne? Ich glaube, das macht für mich einfach eine super spannende Sache, die ich im Alltag einfach gerne praktiziere und wo ich auch finde, dass es einfach Spaß macht, drüber zu reden, weil es so viele schöne gesundheitliche Themen gibt, die wir vielleicht gerade so verstehen, wo wir aber einfach noch mehr Studien brauchen. Und ich glaube, da ist einfach viel Potenzial noch da.
Ja. Ja, und wie gesagt, also mit Studien, das ist halt schwierig, da bräuchte es halt jemanden, der da total selber, also der sehr viel Geld hat und das super spannend findet und das einfach unterstützt und bezahlt. Ich denke oft bei solchen Sachen, wenn ich irgendwie unendlich reich wäre, es gibt ja so ein paar Menschen auf diesem Planeten, die mehr oder weniger unendlich reich sind, dann würde ich irgendwie mich mit sowas beschäftigen und würde halt...
Du kannst ja lieber auf Mars und Mond fliegen, ist doch auch spannend, oder nicht?
Ja, ist bestimmt auch spannend, aber ja, nee.
Ich weiß.
So, ich bin ganz schlecht mit Ironie, aber das habe ich verstanden.
Ja. Sehr gut. Sag mal hier, Blutdruck. Also wir haben ja, du hast eben schon so ein bisschen Stress angesprochen. Das ist ja, glaube ich, sowieso auch ein spannendes Thema im Allgemeinen. Ich glaube, es hängt ja alles zusammen. Wir haben irgendwie Blutdruck, wir haben Stress, wir haben mentale Krankheiten, die so ein bisschen auf dem Vormarsch sind. Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, dass es eigentlich schwierig ist, aus so einem Dauerstresszustand oder also rauszukommen. Ne? Also dass das Nervensystem eigentlich permanent viel zu erhöht ist und sozusagen extreme Wärme und Kälte dann einfach auch helfen kann oder eine Ablast schaffen kann. Das kann natürlich nicht, weißt du, die Ursache des Stresses bekämpfen, aber wahrscheinlich physiologisch oder biochemisch passiert halt einiges Spannendes. Aber gibt es darüber hinaus noch andere Effekte, die vielleicht auch gerade für Bluthochdruck spannend sind?
Es ist ein kardiovaskuläres Training, sowohl Kälte als auch Hitze. Und die Gefäße, also in der Kälte verengen sich die Gefäße ja ganz, ganz stark. Und in der Hitze erweitern sich die Gefäße ganz, ganz stark oder müssen sich stark erweitern. Und also da ist auch wieder halt Kontrasttherapie. Also durch diese schnellen Wechsel vom einen aufs andere ist das halt ein massives Training für die Gefäße. Und Bluthochdruck entsteht durch eine Unflexibilität der Gefäße. Und dadurch dann, also entsteht eine Veränderung der Windkesselfunktion der Aorta in unserem Körper und eine Veränderung, also dadurch, dass das Kapillargewebe sich nicht mehr entsprechend erweitern kann, kommt es dann eben zu einer Gesamtdruckerhöhung im System. Und desto flexibler das Ganze bleibt und ist, desto besser. Und hier ist halt Kontrasttherapie, ja, im Prinzip Training, so ähnlich wie wenn man laufen gehen würde und danach dann wieder abkühlt, dass das Ganze erhalten bleibt. Plus durch verschiedene andere Faktoren, also durch Entzündungsverminderung, durch Verbesserung metabolischer Parameter und so weiter, führt das, also auch jetzt Kontrasttherapie kann kurzfristig keine Blutdruckerhöhung machen, macht aber langfristig eine Verbesserung von Bluthochdruck, also da deutlich, dass der Blutdruck sich harmonisiert. So.
Wird aber so eigentlich heutzutage nirgendwo empfohlen, ne? Sondern ich glaube, meistens wird doch, also ich bin kein Arzt, aber ich weiß nicht, was würdest du in der Klinik jetzt ansetzen, wenn jemand sozusagen...
Naja, in der Klinik würde man ein Blutdruckmedikament ansetzen, ne? Also das ist halt das Problem. Also man hat das ja früher viel gemacht, also wenn man jetzt so Kurkliniken von früher anguckt, und man muss sagen, die Kurkliniken machen das ja immer noch, ne? Die machen so diese Jet-Therapie mit Kaltwasser und Kneipp-Therapien, wo man dann da rumlaufen muss, und gibt's halt auch Wärmetherapien und so. Also die klassischen Kurkliniken machen das schon immer noch. Das sind ja so die klassischen Kuranwendungen. Ja, aber in der Klinik würde man das halt nicht. Also in der Klinik würde man halt dem Patienten schon sagen, er soll Sport treiben und soll sich mal ein bisschen bewegen und vielleicht sogar auch sagen, machen Sie mal Sauna und Kältetherapie und so. Aber in der Klinik selber wird es halt nicht angewendet. Da setzt man dann einen Beta-Blocker ein und einen Blutdrucksenker und hofft, dass es da auch da gut ist.
Ja, okay. So schade, ne? Aber ich glaube, es herrscht einfach immer noch viel Unsicherheit und ich glaube auch falsche Informationen, was sozusagen.
Absolut.
Vor allem was Sauna, Kälte, Blutdruck, aber auch Stress und so weiter. Ich glaube, du kennst die Zahlen wahrscheinlich besser, aber ich habe jetzt irgendwie gelesen, ich glaube, in einigen Industrieländern, ich glaube, Australien, England war mit dabei, dass, ich glaube, bis 60% aller Tode hängen, also aller Todesachen, glaube ich, hängen eigentlich irgendwie mit dem kardiovaskularen System zusammen.
Ja.
Ne? Da fällt ja alles, sitzt ja alles irgendwie so umbrella-mäßig drüber.
Und dass da absolut
ganzheitlicher nachgedacht ist, irgendwie tragisch.
Ja, und dann ist halt auch so dieses, also es steht, das muss da ja stehen, es ist auch gut so, aber dann steht da halt immer so, ja, wenn man Bluthochdruck hat oder wenn man Probleme mit dem Herzen hat, dann soll man halt vor Hitze-Kälte-Therapie und zusammen mit seinem Arzt sprechen. Und dann haben die Ärzte halt alle keine Ahnung. Und dann denken die halt, sicher ist sicher. Und dann sagen die, ja, machen sie mal nicht. Und das ist halt genau, wie du sagst, das ist halt super, super schade. Weil dieses Sprechen sie mit ihrem Arzt ist halt nur zur Sicherheit für den Anbieter von irgendwas. Und eigentlich müsste der Arzt sagen, ja, machen sie auf jeden Fall. Und messen sie halt vorher, hinterher mal den Blutdruck. oder ganz optimalerweise finden halt die ersten Induktionen in irgendeiner Praxis statt. Also so wie das halt bei uns dann ist, dass man halt, also Kälte bieten wir im Augenblick nicht mehr an, aber haben wir halt eine ganze Zeit lang gemacht, und dass man halt dann eben Infrarotsauna und Kältetherapie in der Praxis haben kann und da unter ärztlicher Aufsicht ist, wo man im schlimmsten Fall, sollte man eine Bluthochdruckkrise erzeugen, mir wäre kein einziger Fall bekannt, wo das passiert ist durch Kältetherapie oder durch Sauna oder irgendwas. Aber sollte das passieren, dann kann man halt, wenn man irgendwo unter ärztlicher Aufsicht ist, dann kann man halt dann was spritzen, was das sofort behebt, und dann ist wieder gut. Das wäre das absolute Optimum. Aber wie gesagt, das Risiko ist total gering und die Langzeit-Benefit ist total hoch. Aber die wenigsten wissen darüber vernünftig Bescheid und dann trauen sich viele halt nicht zu sagen, ja, machen Sie mal.
Ja, Wahnsinn. Ich hatte jetzt gerade einen Freund von mir, der hatte so Herzvorhof, schlimmer nennt man das, glaube ich, ne? Mhm. Also, junges Alter, 34, 35 irgendwie. Ja. Das wurde jetzt, glaube ich, auch operiert, weil sozusagen die glaube ich, immer aus dem Rhythmus geschlagen sind, die Herzklappen. Wie ist das mit sowas? Also ich weiß, es ist ein Spezialfall, das ich frage auch einfach aus persönlichem Interesse. Also hast du da irgendeine Idee, würde man langsam anfangen, dass man sozusagen das kardiovaskuläre System erstmal wieder langsam an diesen Stress ranführt, oder würde man die Finger davon lassen? Oder?
Also die Person jetzt, was du beschrieben hast, der hatte halt eine externe Herzreizleitung, also eine zusätzliche Herzreizleitung. Also zumindest klingt das so, wenn er operiert werden musste und so weiter. Und das wäre tatsächlich eine Kontraindikation. Also da darf man dann gar keine Kälte- oder Hitzetherapie machen, weil der Stress kann halt so eine Episode auslösen und kann dazu führen, dass es dann problematisch wird. Das sind Menschen, also das muss man dann halt operieren, diese zusätzliche Reizleitung muss gekappt werden, und danach ist dann auch alles wieder in Ordnung. Bei unproblematischen Herzrhythmusstörungen, also zum Beispiel Extrasystolen, das wären so unproblematische Herzrhythmusstörungen, da kann man einfach langsam anfangen, nicht zu viel auf einmal, auch Kälte. Man muss ja nicht immer gleich in 0 Grad kaltes Wasser hüpfen. Genauso wie man ja auch nicht immer gleich einen Marathon laufen muss, wenn man irgendwie was laufen will, sondern man kann ja auch mal anfangen, 10 Minuten entspannt zu joggen oder bei 15 Grad mal ein paar Minuten ins kalte Wasser zu gehen und dann halt gucken, wie das ist. Und auch Sauna, die Infrarotsauna fängt ja bei wirklich niedrigen Temperaturen an und hat auch bei niedrigen Temperaturen schon einen tollen Einfluss. Einer der Gründe, warum ich die Infrarotsauna so mag, weil es halt nicht so ultra heiß sein muss, damit man einen tollen Effekt erzielt. Und dann kann man sich da ja langsam reinfinden und halt gucken, erzeugt das bei mir Extrasystolen. In vielen Fällen ist es Gegenteil der Fall. Also in vielen Fällen ist es so, dass es sich eher entspannt. Chronisches Vorhofflimmern, also welches dann nicht mehr behandelt wird, wie es bei älteren Menschen oft der Fall ist, die sind dann halt meistens antikoaguliert, also die nehmen dann Blutverdünner. Das ist keine Kontraindikation für Sauna und Kälte, ist aber auch wieder eine relative Kontraindikation, weil es ärztlich überwacht werden muss. Also regelmäßige Saunabesuche können was an der Blutgerinnung ändern, und da muss halt regelmäßig geguckt werden, okay, wie ist die Thrombozytenanzahl, wie ist die Gerinnung, wie funktionieren also bestimmte Gerinnungsfaktoren und so weiter. Ja, also da muss man dann regelmäßig nachschauen. Aber es ist keine Kontraindikation, im Gegenteil, es hilft halt wahrscheinlich. Einfach weil es gegen alles Entzündliche hilft, weil es gegen metabolische Problematiken hilft. Und Entzündung und metabolische Schwierigkeiten sind am Ende ganz oft der Ursprung von allem, was krankhaft ist.
Ja, spannend. Wenn wir schon bei Kontraindikationen sind, gibt es noch andere, die dir einfallen? Oder wo du einfach auch sagen würdest, Finger davon lassen oder vielleicht auch gerade dann in die Sauna gehen? Also beides und beide Seiten?
Also die absoluten Kontraindikationen sind halt schwere Herzrhythmusstörungen, das also in eine Richtung, die eben, also externe Herzreizweiterleitung zum Beispiel wäre halt hier eine absolute Kontraindikation. Eine absolute Kontraindikation ist eigentlich das sekundäre Renault-Syndrom, weil es da zu Nekrosen kommen kann. Man muss aber sagen, ich habe das mit Patienten viel gemacht. Die ziehen dann halt 2 Paar Neoprenschuhe übereinander an und Neoprenhandschuhe. Und dann ist es auch wieder, dann ist es halt auch wieder unproblematisch. Und dann können sie die Vorteile der zentralen Kälte nutzen, also dass der Core, also der Körperkern runtergekühlt wird und können die Vorteile dann nutzen, ohne dass das Risiko besteht, dass peripher, was ist ein sekundäres Renault-Syndrom? Das ist eine erkrankungsbedingte Durchblutungsstörung der kleinen Kapillaren, was dann halt vor allen Dingen für die Finger und Füße problematisch ist. Im Gegensatz zum primären Renault-Syndrom, beim primären Renault-Syndrom, das hat keinen Krankheitswert, also das ist einfach eine Durchblutungsstörung, die durch eine Sympathikus-Verschaltungsstörung ausgelöst wird, also zumindest ist das die aktuelle Theorie. Das habe ich auch. Da sehen die Finger dann so aus wie tot oder die Füße, also werden die so ganz weiß und es ist halt auch relativ schwer, die wieder aufzuwärmen. Das ist auch unangenehm, so ein bisschen schmerzhaft, aber es ist hinterlässt keine langfristigen Schäden. Beim sekundären Renault-Syndrom ist es so, dass der Körper die Durchblutung nicht wieder alleine herstellen kann und es oft halt über einen längeren Zeitraum zu einer Minderdurchblutung kommt und auch zu so einer schweren Minderdurchblutung, dass dann im Gewebe absterben kann. Also dann bilden sich so Blasen oder so offene Ulzera. Und das habe ich alles leider schon relativ häufig auch bei Leuten gesehen. Also und da, das wird gehandelt als absolute Kontraindikation. Aber wie gesagt, ist es eigentlich halt auch nicht, wenn man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen trifft.
Ja. Wie ist das
mit der? Alles gut. Irgendwas habe ich vergessen, aber vielleicht bringst du das jetzt nicht.
Noch eine andere Frage. Wie ist es bei der Schwangerschaft?
Schwangerschaft ist kein Problem. Also sowohl für Sauna als für Kälte kein Problem. Im Gegenteil, also für Sauna, auch wieder die Finnen haben mit Sauna geforscht. Und Frauen, die mindestens 2 Stunden pro Woche in der Sauna waren, das sind dann wahrscheinlich, 2 Tage pro Woche in der Sauna waren, entbinden statistisch gesehen 2 Stunden schneller als Frauen, die nicht in die Sauna gehen. Könnte auch wieder dieser Bias mit reinspielen, den du schon genannt hast, dass Menschen, die in die Sauna gehen, tendenziell auch gesünder sind und vielleicht weniger Übergewicht haben und sportlicher sind und so weiter. Nichtsdestotrotz, so ist die Studienlage, und es spricht überhaupt nichts gegen Sauna in der Schwangerschaft. Kurzfristige Puls- und Blutdruckerhöhungen bei der Frau und dadurch eventuell auch leichte Unterversorgung beim Kind sind quasi ein Training für das Kind und sorgen dafür, dass das Kind unter der Geburt eventuelle Komplikationen wesentlich besser wegsteckt. Und das ist das halt, was als weiterer Grund angeführt wird. Die plazentare Durchblutung wird besser durch regelmäßige Saunabesuche. Also alles gut, die in der Richtung. Infrarotsauna wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ich das, aber dann bist du der Fachmann, weil ich nicht weiß, ob das Kind da drin mit den, also ob die so tief strahlen, dass das Kind da drin bestrahlt wird.
Eigentlich nicht. Nee, also die Strahlung bringt nicht mehr als 4-5 Millimeter, also einen halben Zentimeter ein. Es gibt aber keinen Konsens bei den Anbietern oder auch, also ich habe bisher noch nichts studienmäßiges oder gesundheitliche oder ärztliche Empfehlungen gesehen. Es wird so ein bisschen halt vermutet, dass natürlich eine angeregte Entgiftung problematisch sein kann, wenn ich das Kind habe und sozusagen das nicht wirklich kontrollieren kann, wie sozusagen diese Entgifte ausgeleitet werden oder auch nicht. Ja, aber ich glaube, dem kann man wahrscheinlich vorbeugen, indem man einfach selber mal so ein Blutbild, ist vielleicht sowieso eine gute Idee, vor der Schwangerschaft oder vor dem Wunsch, ein Kind zu bekommen, also ein bisschen zu gucken, wie ist eigentlich meine Toxinbelastung.
Ja, wobei man sagen muss, also diese sogenannten Schlacken, die halt irgendwo im Fettgewebe sind und wo dann halt irgendwas rauskommt. Also es gibt da Untersuchungen zu in der Stillzeit, dass das totaler Blödsinn ist und dass da nichts ans Kind weitergeleitet wird und dass auch das Freiwerden davon minimal ist. Also hier geht es dann um Abnehmen, ne, weil Frauen oft auch erzählt wurde, sie dürfen in der Stillzeit nicht abnehmen, weil dann diese Schlacken in die Muttermilch übergehen. Und also da wurde zu geforscht und das ist Quatsch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt einfach so ähnlich ist. Also, weil das wird ja aus dem Fettgewebe über den Schweiß nach außen getragen. Warum sollte der Körper den Umweg gehen, der kompliziert ist? Weil die Plazenta hat ja auch noch diverse Schranken, um solche Sachen zu verhindern, da irgendwas ans Kind zu gehen. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt keine Daten dazu. Und gerade wenn es um Schwangerschaft geht, ist man dann halt immer lieber vorsichtig. Ich bin aber auch ein großer Freund davon, Menschen, Frauen entsprechend aufzuklären, dass sie sich selber eine Meinung bilden können und entscheiden können, will ich das oder will ich nicht. Typisches Beispiel wäre der Verbot von Rohhartkäse in Deutschland. Unsere französischen Nachbarn lachen sich darüber tot und es ist halt auch völliger Unsinn. Aber das ist halt immer so ein bisschen im Zweifel für den dümmsten anzunehmenden User. wenn man halt sagen würde, die Art Rohkäse nicht und die Art Rohkäse aber schon und so weiter, geht man davon aus, das verstehen die Leute sowieso nicht. Und deswegen ist man in Deutschland immer sehr vorsichtig und verbietet dann von vornherein alles. Und ja, genau.
Und Sicherheit, ne? Ich glaube, also gerade auch dann, wenn es ein technisches Produkt ist, wie eine Infrarotsonde, von dem ich glaube, dass auch viele Menschen das aber nicht verstehen, weil dieses Thema Infrarot so irgendwie kommt es aus der Physik, irgendwie ist es Licht, irgendwie ist es Wärme, aber weißt du, es ist einfach viel Verwirrung da und ich glaube, naja,
man kann es nicht richtig sehen und
genau, dann lieber die Finger davon, das ist mir alles zu heikel. Genau, ja, ich wollte noch so ein bisschen, bevor wir hier so zum Schlussteil rübergehen, fand ich es nochmal ganz spannend, mal so zu überlegen, ob es gewisse Vorteile gibt in Bezug auf die Nutzung bei der, also weißt du, Tageszeitnutzung von sowohl Kälte als auch Wärme. Und ich bin so ein bisschen, das habe ich mir eigentlich gar nicht aufgeschrieben, aber ich bin so ein bisschen darauf gekommen, als du eben meintest, dass diese extreme Wärme oder extreme Kälte oder generell Kontrasttherapie eben dann auch helfen kann, gewisse Stressmarker zu reduzieren. Ne? Und vielleicht noch als letzten Satz dazu, ist es ja, mein Verständnis ist zumindest so, dass morgens das Cortisol einfach relativ hoch ist. Wir eigentlich ja sozusagen ein Interesse daran haben oder ein Interesse haben, das zu senken. Ja, und ich glaube, es gibt gerade so ein bisschen Trend, dass man direkt morgens in ins Eisbad springt. Primär, glaube ich, für mentale, also weißt du, für diesen Kick und zu sagen, ja, yeah, ich
für den Dopamin-Kick.
Ja. Genau, gib mir den Cocktail, den Hormon-Cocktail. Aber hast du vielleicht selber mal experimentiert, hast du Studien zu den Tageszeiten gelesen?
Also ich glaube, Studien zu den Tageszeiten wüsste ich jetzt nicht, dass es da was gäbe. Ich habe selber natürlich viel rumexperimentiert. Was man sich halt, man kann sich halt ein paar Sachen herleiten. Also das eine ist das, was du sagst, morgens ist halt also dass morgen ordentlich Stresshormone ausgeschüttet werden, macht Sinn. Also macht unseren Körper Sinn, das noch mit zu unterstützen mit irgendwelchen Maßnahmen, macht auch Sinn. Ich weiß von vielen, auch wieder von den Finnen aus dem Biohacker-Bereich, dass die halt auch oft morgens in die Infrarotsauna gehen oder in die finnische Sauna. Also die haben ja oft so ein Ding im Wohnzimmer stehen. Und dann ist halt auch das Erste, dass man morgens irgendwie da dann eine Weile drin sitzt und dann, keine Ahnung, E-Mails durchgeht und, weiß nicht, vielleicht auch seinen Kaffee in der Sauna trinkt oder so. Ich komme auch am besten klar mit morgens. Tatsächlich ist es halt auch so, dass eigentlich abends die Körperkerntemperatur runtergefahren werden sollte, damit dann der Schlaf eingeleitet wird. Es gibt halt verschiedenste Mechanismen in unserem Körper, die das tun. Und dass, also wann unsere Temperatur tief ist in der Nacht, hängt halt damit, also beeinflusst ganz, ganz stark unseren Tag-Nacht-Rhythmus und unseren Schlaf. Und wenn man da quasi mit rummacht, dann ist das ungünstig. Andererseits muss ich sagen, ich kann halt auch nach Sauna super gut schlafen. Also wenn ich halt in der Sauna war, dann schlafe ich danach oft besser und tiefer. Das ist einfach meine persönliche Beobachtung. Und das deckt sich halt überhaupt nicht mit dem, was irgendwie wir dazu aus der Wissenschaft wissen. Aber ich würde halt auch hier dazu anregen, dass es jeder versucht, so ein bisschen für sich selber rauszufinden und zu gucken, was passt für mich da am besten. Also für mich passt Kälte morgens sehr, sehr gut. Und Sauna mag ich halt auch sehr gerne einfach zum Abend hin, weil ich das Gefühl habe, dass es mein ganzes System runterfährt und sich dann einfach so entspannt bin und dass das vielleicht dann auch wertvoller ist, beziehungsweise für mich wertvoller ist, als die Erhöhung der Körperkerntemperatur, die eigentlich zum Abend hin ungünstig ist, um besseren Schlaf zu gewährleisten. Und das kann für jemand anders ganz anders sein. Es kann halt, also es gibt auch Leute, die bevorzugen Kälte abends aus den Gründen, die können dann besser schlafen. Ich habe das Gefühl, das sind eher so diese Heißblüter, also oft ja auch bei Männern, wenn die halt einen recht hohen Stoffwechsel haben, dass die Schwierigkeiten haben, abends runterzukühlen und denen tut es dann halt oft gut, abends nochmal kalt zu duschen oder kältemäßig irgendwas zu machen. Und die schlafen dann vielleicht auch tendenziell schlechter, wenn die abends noch Sauna haben. Da darf man einfach mal mit sich selber ein bisschen rumprobieren. Wie gesagt, also rein wissenschaftlich gesehen würde ich sagen, müsste man sagen, morgens ist besser. Aber ja, subjektiv würde ich das jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Und es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die abends gerne in die Sauna gehen. Also scheine ich nicht die Einzige zu sein, die das so sieht.
Bei mir auch so. Und ich glaube, ich erkenne vieles einfach über den Stress, ne? Weil ich glaube, abends sind wir echt so ein bisschen unter Strom, langen Tag gehabt. Dann kommen wir noch nach Hause.
Genau.
Irgendwie 3-4 To-Dos. Und wenn man dann halt abends Netflix oder irgendwie auf Instagram rumscrollt oder irgendwie noch arbeitet, dann auch ins Eisbad, das wirkt ja noch mal mehr anregend und aktivierend und wachmachend. Und da finde ich, hat die Sauna einfach den ein Faktor einmal andersrum, dann ist eigentlich eher beruhigend. Ja. Und ich muss sagen, also mir ist nach der Sauna, wenn ich so nachkalt dusche, ist mir eigentlich auch schön kalt. Also weil es halt nicht kalt, aber sozusagen, es ist nicht so, dass mir nochmal super warm wird. Und ich finde, ein Eisball, wenn ich reinspringe und rauskomme, dann bringt der Körper ja die Energie auf, um mich wieder zu wärmen. Das heißt, mir wird tendenziell wärmer. Aber bin bei dir, das muss, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen testen. Ne?
Ja.
Gibt es Unterschiede bei Männlein und Weiblein in Bezug auf? Sowohl, also wie man das wahrnimmt, vielleicht auch zeitmäßig.
Also auch hier wieder, das ist jetzt so logische Weiterleitungsüberlegungen. Frauen kommen schneller, also Frauen sind anfälliger für Stresshormone. Das hat was zu tun mit dem Östrogen, weil Frauen halt viel, 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 viel mehr Östrogen haben als Männer. Und Östrogen und Katecholamine werden über die gleichen Mechanismen abgebaut. Dementsprechend haben Frauen eine höhere Neigung, Stresshormone nicht abbauen zu können. Dadurch sind wir schneller in der absoluten Leistungsfähigkeit, aber schneller auch over the edge. Und das ist halt ganz, ganz wichtig zu beachten. Wenn ich eh schon brutal gestresst bin und mein ganzes Leben super stressig ist, dann sollte ich mir vielleicht nicht noch zusätzliche massive Stressoren mit auflegen. Dann ist vielleicht halt jeden Tag, weiß nicht, 2-3 Gänge Sauna und noch Kältetherapie und so einfach zu viel, weil es sind zusätzliche Stressoren für unseren Körper. Und wenn ich halt das Gefühl habe, ein Gang Sauna, das ist De-Stress für mich, es fühlt sich total gut an, super, dann kann man das halt machen. Aber da sollte man drauf achten, dass man sich nicht einfach noch zusätzlichen Stress zufügt. Und das ist für Frauen schneller der Fall, als das für Männer der Fall ist, aus den genannten Gründen. Und das ist halt auch der Grund, warum ich dieses Jahr keine Kälte gemacht habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, mein Leben ist so stressig. Ich kann gerade keinen zusätzlichen Stress tragen. Plus ich war über den Winter auch sehr, sehr dünn, weil ich halt aus Stressgründen fast 10 Kilo Gewicht verloren hatte. Und dann hatte ich halt auch das Gefühl, es tut mir halt dann auch nicht gut wegen unzureichender Reserven und zu wenig Unterhautfettgewebe und all diesen ganzen Geschichten. Und da darf man dann halt auch hinspüren. Ansonsten, ja, das ist also rein erfahrungswert. Also Frauen tun sich mit Kälte meistens leichter als Männer, auch wenn man das nicht denkt. Also sich lang der Kälte hinzugeben und dann auch lang in Kälte zu verharren, fällt Frauen meistens leichter als Männern. Das hat aber Pflicht vielleicht auch am statistisch gesehen höheren Unterhautfettgewebe. Also Frauen haben halt einfach mehr Unterhautfettgewebe als Männer. Ja, aber vor allen Dingen das mit dem Stress ist zu beachten, denke ich.
Es gibt jetzt quasi keinen Unterschied, dass, weißt du, ein Mann mit Kälte abschließen sollte oder eine Frau mit Wärme. Also ich hatte mal irgendwie, die Joy Hussein, ich glaube, das ist eine australische Forscherin. Und soweit ich weiß, hat die genau daran gerade geforscht oder gearbeitet und meinte halt irgendwann zu mir, das war so eine Zwischentür- und Angelhaltung, dass es sozusagen für Männer und Frauen unterschiedlich ist. Und hier in Australien.
Oh, das ist halt, spannend.
Ja. Es ist halt super gehypt gerade, ne? Gefühlt macht jeder hier Eisbad und jeder Sauna und einfach super und in Amerika genauso. Und deshalb sagte sie, es wird einfach von den Media gerade falsch vorgelebt, weil sozusagen biologisch ist es ein anderer Schlüssel für Männer und Weiblein. Aber ich, seitdem, weißt du, habe ich diese Frage im Hinterkopf und aber auch noch nicht auf Google geguckt, ob sie die veröffentlicht hat.
Ja, ansonsten kontaktiere sie mal. Also das wüsste ich nicht, würde aber eventuell aus den von mir am Anfang genannten Gründen Sinn machen. Also ich denke auch, dass da dann solche Mechanismen mit hinterstecken, dass halt eben die Stress-Response bei Frauen ein bisschen anders ist als bei Männern. Und da auf bestimmt so ein bisschen anders geachtet werden muss. Aber ich wüsste da nicht, dass da was veröffentlicht worden ist. Ich muss aber auch sagen, meine letzte quasi Kälte-Recherche-Phase ist auch schon ein Jahr her. Also es kann auch im letzten Jahr noch einiges Spannendes Neues dazu gekommen sein. Also klar, so ein paar kleine Sachen habe ich gelesen, aber ich wüsste jetzt halt nicht, dass eine Studie zu Unterschiede Männer-Frauen veröffentlicht wurde. Wenn, wäre es ja super cool und spannend. Wenn, ist es aber vermutlich auch halt irgendwas ganz Kleines, leider.
Ja, die hatte damals auch, also ich glaube, das war hier in Brisbane an der Universität und die hat immer nur so, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Probandinnen gehabt, also wirklich. Ja, ich glaube, was anderes kriegen die Unis halt meistens nicht finanziert. Das ist
ja, genau. Genau, ja.
Ich finde es trotzdem spannend, weil es ja sozusagen erstmal eine Tendenz gibt, dass es halt einfach was Spannendes ist, was man sich weiter überlegen könnte. Ich glaube, time will tell, wie man so schön sagt. Ne? Das bringt dann die Zeit. Gibt es irgendwas, bevor wir den Wrap-up machen, ist noch irgendwas, was du findest, was wir noch nicht erwähnt haben, was aber erwähnenswert ist, wohl wärmer als auch Kälte?
Damit schließe ich eigentlich fast alles immer ab. Damit habe ich aber eigentlich auch schon angefangen. Ich finde es halt super wichtig in Bezug auf diesen, dass man, was du schon gesagt hast, gerade auch in der Biohacking-Community und Aber insgesamt in der Gesundheitscommunity gibt es oft so einen Trend, dass eine gewisse Verbissenheit herrscht. Man muss Dinge so und so machen. Und dass es total okay ist, auf den eigenen Körper zu hören. Und so wie bei mir, also die Empfehlung ist nicht, 60 Minuten in der Infrarotsauna zu sitzen. Aber ich habe das Gefühl, mir tut das total gut. Und für mich fühlt sich das super an. Und deswegen mache ich das auch. Und wenn du aber das Gefühl hast, für dich 20 Minuten sind völlig ausreichend und du hast dann schon das Gefühl, dir platzt der Kopf, dann ist das deine Zeit. Und dann darfst du es halt auch so annehmen, völlig egal, ob es Studienergebnisse gibt, die zeigen, dass die Autophagie nach 40 Minuten erst so richtig gut ist. Wenn du dann schon halb tot bist, dann war es wahrscheinlich zu viel Stress. Also, und dass man sich das halt klar macht, auch Studien und so, das sind Mediane, die hier ermittelt werden. Und kein Mensch ist der Median. Also wir sind halt alle irgendwo auf dieser Verteilungskurve. Also irgendwer ist schon der Median, aber es ist total selten. Und deswegen muss man für sich eben rausfinden, ja, wo und wie geht es mir persönlich damit gut. Ja.
Ich finde, das ist das A und O. Und ich weiß nicht, wenn ich mir diese Ernährungstrends angucke, dann komme ich immer verwirrter zurück als sozusagen vorher, ne? Weil es irgendwie so ein Dschungel ist an Informationen. Und ich glaube, am Ende weiß man eigentlich am besten selber, was einem gut tut. Ne? Der Körper schickt einem eigentlich die Signale und kann das dann natürlich noch erweitern. Aber ja, finde ich sehr gut. Und ich glaube, gerade Eisbad ist ein spannendes Thema, Sauna auch, weil es sozusagen halt wirklich auch gefährlich werden kann. Ne? Es gibt diese extremen Leute, die sitzen dann 60 Minuten im Eisbad, aber das kann nicht sozusagen der Benchmark sein, das kann nicht die Empfehlung sein. Und ich glaube, da muss man einfach vorsichtig sein. Ne? Bin ich total bei dir. Ja. Wie findet man dich online, wenn man mehr über dich, deine Arbeit herausfinden will?
Also meine Homepage ist ganz einfach Dr. Simone Koch, also DR und dann Simone Koch, keine Leerzeichen, kein Groß, kein Klein, kein irgendwas. Und darüber findet man dann mehr oder weniger alles Weitere. Ich bin sehr aktiv bei Instagram. Also ich poste eigentlich jeden Tag irgendwas und erzähle was über alles rund um ein glückliches und gesundes Leben. Das ist also das, ja, was ich an ganz, ganz viele Menschen ranbringen möchte. Und ich habe einen Newsletter, da kann man sich über unsere Homepage eintragen. Und nächste Woche, und vielleicht auch dann, wenn dieser Podcast online geht, dann schon passiert, startet unsere Kursplattform, wo man erstmal alles, was ich in den letzten 4-5 Jahren gemacht habe, an Kurzvideos als Bibliothek findet und das alles nachgucken kann und Themen sortiert und zeitsortiert durchgehen kann. Und sehr zeitnah wird es dann da auch Kurse geben zu verschiedensten Themen.
Können wir das unten verlinken?
Ja, sehr gerne.
Ja, super, dann schreibe ich mir das auf, dass ich den Link von dir bekomme. Genau, und sieht man dich dieses Jahr noch irgendwo als Speaker, als Speakerin? Oder weißt du schon irgendwas?
Aber nicht öffentlich sozusagen. Also ich bin halt an diversen Stellen, also zumindest bis jetzt geplant, nicht öffentlich auf einem der größeren Kongresse. Das heißt nichts, die planen auch sehr kurzfristig. Und wenn ich Zeit habe, dann komme ich auch. Aber bis jetzt ist da von mir als Speakerin nichts geplant. Ich bin an verschiedenen Unis dieses Jahr und arbeite für ein paar Unternehmen und so, aber öffentlich bin ich eigentlich, glaube ich, nicht mehr irgendwo.
Aber man. Vielen, vielen Dank für die Zeit, für all dein Wissen, was du geteilt hast. Ich habe selber auch viel gelernt und freue mich auf jeden Fall auf Kommentare, auf Rückfragen. Ich glaube, das Thema ist wahrscheinlich so spannend, dass wir vielleicht irgendwie in 1, 2, 3 Jahren nochmal eine Wiederauflage machen könnten, weil ich glaube, wer weiß, wo wir in 2, 3 Jahren stehen. Ich hoffe, dass wir neue Erkenntnisse haben und vielleicht auch neue Learnings und dann schauen wir mal. Aber nochmal ein riesen Dankeschön an dich an dieser Stelle.
Danke, es war ein sehr schönes Gespräch.
Tschüss.
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.